Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Hallo, liebe Veronika. Freue mich, dich zu hören und hier auf dem Bildschirm zu sehen.
Ebenfalls, das ist immer schön, Christoph. Du hast das Thema für heute vorgeschlagen. Es ist wieder mal ein Thema, bei dem du selber sehr viel Erfahrung mit einbringen kannst. Natürlich trifft das auf jedes Thema zu, das wir hier besprechen, aber auch auf das heutige. Es geht nämlich um Erfolg. Und mir kommt vor, in dem, was du tust, bist du durchaus sehr erfolgreich. Würdest du das für dich auch so in Anspruch nehmen?
Ja, ich freue mich, dass das gut gelingt, in der Regel jedenfalls, und zu schönen Resonanzen führt. Und insofern blicke ich mit großer Dankbarkeit auf vieles, vieles in meinem Leben. Ja, was ich habe tun dürfen, was ich habe hineinbringen dürfen in die Welt und wo ich mich ja engagieren konnte und das gute Früchte getragen hat. Insofern stimmt das schon. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Es ist schon ganz schön, wenn man auf so etwas zurückblicken kann, und das erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit.
Jetzt nagel ich dich aber nochmal fest. Würdest du dich als erfolgreich bezeichnen?
Ah, hast du es gemerkt, ja, dass ich dem ja ein bisschen ausgewichen bin. Erfolgreich. Ja, da sind wir bei einem Aspekt des Themas Erfolg. Das hat ja stark mit Bewertungen zu tun, die man selber, aber auch andere an einen herantragen und vor dem man dann nochmal schaut, war das jetzt erfolgreich oder nicht. Ja, vieles war auch erfolgreich, aber man könnte immer noch erfolgreicher sein, also wenn du so sagen willst. Deswegen, ja, in den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung standen und mit dem, was ich gemacht habe, bin ich sehr zufrieden damit, und was daraus geworden ist, auf das blicke ich mit großer Dankbarkeit, ja.
Also wir werden das heute ein bisschen auseinandernehmen, dieses Thema. Vielleicht, das fällt mir jetzt gerade auf, ist es ja auch gleich mal spannend zu fragen, ist mein Leben erfolgreich gewesen oder sind ganz einzelne Dinge erfolgreich? Also wodurch setzt sich das zusammen, dass ich so am Ende sage, es war erfolgreich? Wie viel Erfolge sozusagen braucht es dafür? Weil ja auch, ich bin mir sicher, auch bei dir gab es Dinge, die vielleicht nicht erfolgreich waren. Also da fängt es schon mal an. Gehen wir vielleicht aber trotzdem nochmal ganz an die Basis. Wenn man bei Google eingibt, Erfolg kommt, Erfolg ist das positive Ergebnis einer Bemühung. Stimmt das so?
Ja, das ist schon ganz gut ausgedrückt. Vor allen Dingen steckt da dieses Bemühen drin, und Erfolg, so hat das Alfred Lengler auch einmal in einem schönen Zusammenhang in seinem Buch Sinnvoll Leben beschrieben, hat diese zwei Momente, einmal dieses einer subjektiven Bewertung, die jeder sehr persönlich empfindet, also für den einen ist dieses ein Erfolg, was für den anderen kaum Erfolg wäre, und trotzdem sagt ein anderer, das ist für mich erfolgreich. Also man spürt, das hat sehr stark mit subjektiven Kategorien der Bewertung zu tun. Aber der zweite Punkt, den finde ich sehr bedeutend, das ist nämlich das Bemühen um etwas. Bemühen ist der eine Anteil, und dann gehört zum Erfolg aber immer auch noch etwas Unverfügbares. Also das heißt, nicht zwingend können wir von dem Bemühen ausgehen, dass es erfolgreich ist, sondern da ist immer noch ein schicksalhaftes Moment mit drinnen, weshalb es dann zum Erfolg wird. Und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass also im Grunde das Bemühen um die Sache oder das, was einen umtreibt, was einem bedeutungsvoll ist, das ist das, was wir in der Hand haben. Das ist vielleicht das, worüber wir nachher auch hauptsächlich reden. Insofern kann man Erfolg nicht machen.
Also ich kann mich abrackern mein Leben lang um eine Sache, die mir wichtig ist, aber es kann sein, dass es erfolglos bleibt.
Genau, und für mich trotzdem sinnvoll ist, mich für diese Sache eingesetzt zu haben. Und das ist vielleicht der entscheidende Knackpunkt, mit dem wir gleich zum Start jetzt hiermit beginnen, dass man Erfolg nicht in direkter Weise intendieren kann, sondern man kann das, worum es in dem Erfolg geht, darum kann man sich mühen, dafür kann man sich einsetzen, dafür kann man sich engagieren. Und dann haben wir es nicht zwingend in der Hand, ob es hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass es erfolgreich wird. Aber wir haben keine zwingende Gewissheit, dass es erfolgreich wird. Und deswegen können wir es trotzdem erleben, dass es sinnvoll ist, weil wir uns für das, worum es darin ging, wir würden das ja existenzanalytisch einen Wert nennen, also ein Anliegen, das uns bedeutsam ist und umtreibt. Ja? Und für das setzen wir uns ein. Und dieser Einsatz an sich, der ist, glaube ich, das, was unser Leben gut und sinnstiftend macht und nicht zwingend, ob es zum Erfolg geführt hat. Und das ist der Unterschied zu den Menschen, die im Grunde nur den Erfolg selbst in den Blick nehmen.
Also ich habe da zum Beispiel jetzt so einen Musiker, eine Musikerin vor Augen, die wahnsinnig gerne Musik macht und es vielleicht auch viel tut, aber nie das Glück hatte, irgendwie entdeckt zu werden und keinen Plattenvertrag bekommt, obwohl sie vielleicht doch auch eine gute Musikerin ist oder halt hin und wieder in so einem kleinen Lokal spielt und mal da und mal dort und bei einer Geburtstagsfeier, aber das mit Leidenschaft macht, aber eben keinen riesigen Erfolg hat, die vielleicht trotzdem das als sinnerfüllt erlebt, aber dann würde man nicht sagen, sie war erfolgreiche Musikerin. Oder ist es dann doch erfolgreich? Also wer bewertet das dann?
Das ist die Frage. Wer bewertet das? Da sind wir bei dem ersten Aspekt der Erklärung, was ist Erfolg, dass diese Bewertung subjektiv ist und dass ja nicht nur die Bewertung von außen ist. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, einer sogenannten Leistungsgesellschaft, die sehr stark das Erfolgsmoment in den Vordergrund stellt. Und die uns suggeriert, als ob Erfolg planbar, machbar wäre, wenn ich nur entsprechend mich einsetze und engagiere. Und jetzt haben wir wieder an dieser Stelle diese schöne Differenzierung. Ich kann mich im Hinblick auf das, worum es darin geht, engagieren. Also ich kann zum Beispiel lernen, wie kann ich bestmöglich das Instrument spielen. Aber möglicherweise und sehr wahrscheinlich wird es irgendjemanden geben, der es noch besser spielen kann. War das also sinnlos, diese Mühe auf sich zu nehmen, das Musikinstrument zu erlernen? Und das ist, wir machen ein großes Problem in unserer Gesellschaft auch, und so werden Kinder auch oft erzogen, dass sie immer aus einem Vergleichsdenken heraus erzogen werden. Ja, und dieses Vergleichsdenken, das ist ein großes Problem. Und Menschen sollten sich nicht vergleichen. Und so, glaube ich, kann ich für mich sagen, das war erfolgreich für mich, das getan zu haben oder gelernt zu haben oder es in dieser Weise auszuüben. Und ein anderer verbindet damit jetzt nicht unbedingt die Bewertung Erfolg.
Also das heißt, ich könnte sagen, als diese Musikerin, ich habe mir vorgenommen, ich möchte Spaß dran haben, Musik zu machen mit anderen Leuten und hin und wieder aufzutreten. Und deswegen sage ich dann, ich war erfolgreich mit meiner Musik. Oder ich kann sagen, ich hatte immer den Wunsch und die Idee und sagen wir auch das Vorhaben, endlich damit berühmt zu werden und riesige Hallen zu füllen. Dann habe ich vielleicht dasselbe gemacht, empfinde mich aber als erfolglos. Also ist es abhängig davon, welches Ziel ich erreichen wollte, wie ich das empfinde?
Ja, genau. Also wenn ich dieses Ziel hatte, Hallen zu füllen und ich habe es nicht erschafft, dann habe ich quasi diesen Erfolg nicht erreicht. So meinst du es in dem Beispiel, ne?
Ja, genau. Also es gleiches Level an Musik gemacht, nur das eine Mal nur immer in so Mini-Lokalen, aber das Ziel war nur das, dann sage ich, ich war erfolgreich als Musikerin und ich dieselbe mit dem gleichen Können hatte aber das Ziel, Hallen zu füllen und das habe ich aber nicht geschafft, dann empfinde ich mich als erfolglos, immer als die gleiche Person.
Weißt du? Ja, und das Ziel ist ja im Grunde sowas wie eine Wirkung. Und Viktor Frankl, der Begründer der Existenzanalyse und Logotherapie, der hat ja im Grunde deutlich gemacht, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir nicht direkt intendieren können. Zum Beispiel Sinn, das ist sehr interessant. Er sagt, Sinn kann ich nicht direkt intendieren. Ich kann nicht sagen, diese Situation soll sinnvoll sein. Sondern die Erfahrung von Sinn gibt es nur über den Umweg von Wert. Das heißt, ich muss Werte realisieren, um Sinnerfahrung machen zu können. Und so ähnlich ist das mit dem Erfolg. Der Erfolg ist eine Folge von etwas. Und diese Folge hat zu tun mit dem Bemühen um einen Wert, der eine Bedeutung hat. Und vielleicht nicht nur für mich eine Bedeutung dann hat, sondern auch für andere Menschen eine Bedeutung hat, indem sie das toll finden und vielleicht unserem Podcast jetzt zum Beispiel zuhören und dann sagen, ich höre den gerne. Und dann würden wir sagen, Mensch, das ist ja erfolgreich, dass andere Menschen den hören. Aber der eigentliche, hauptsächliche Beweggrund ist ja schon die Inspiration unserer Gespräche, weshalb wir hier zusammenkommen und miteinander uns austauschen. Und wir freuen uns dann darüber, wenn andere das interessant finden und gerne zuhören. Und deswegen ist es problematisch, im Grunde die Wirkung zu intendieren, sondern ich sollte mich auf das konzentrieren, worum es in der Sache selber geht. Und diese Unterscheidung, die finde ich unglaublich bedeutsam, die Frankl da getroffen hat. Und die erklärt ganz vieles. Und wenn wir dann noch wissen, dass beim Erfolg immer dieses Moment des Unverfügbaren, also des Schicksalhaften hinzukommt. Ja, sonst wäre es ja eigentlich kein Erfolg, sonst wäre es ja Fleiß. Ich habe es alles korrekt getan und dann hat es ein ganz bestimmtes Ergebnis. Ja. Und so können wir es vielleicht sogar feststellen, dass es unglaublich begabte Leute gibt, die sind nie entdeckt worden, in diesem Sinne, also gesellschaftlicher Bewertung, gar nicht erfolgreich. Und trotzdem haben sie sehr erfolgreich etwas getan. Manche Künstler werden erst, nachdem sie verstorben sind, entdeckt. Und sie haben nie gewusst, wie erfolgreich sie einmal wurden.
Ja, gut, also das höre ich das jetzt aber richtig. Erfolg kann ich nicht durch Fleiß und sehr gute Leistung erreichen. Also auch, es hat was damit zu tun, aber das ist nicht fix.
Ich habe keine zwingende Gewähr, in jedem Fall Erfolg zu haben. So würde ich sagen. Ich glaube schon, dass man, wenn man eine Sache gut macht und wenn man sie der Sache angemessen macht und darin quasi verlässlich ist, eine hohe Qualität an Leistung auch erbringen kann, dass die Wahrscheinlichkeit für Erfolg extrem steigt. Aber es bleibt dieses letzte Moment des Unverfügbaren.
Wie wichtig ist denn Erfolg zu haben für die Lebenszufriedenheit? Wie viel Erfolg braucht es, damit ich nachher sagen kann, mein Leben war erfüllt? Also da mischt sich das ja dann wieder, ja, mit dem, wie oft habe ich Sinn erlebt? Ist jetzt Sinn erleben das Gleiche wie Erfolg haben?
Ja, das ist sicher nicht das Gleiche. Ich kann ja etwas zum Beispiel sinnvoll erlebt haben und es blieb erfolglos. Yeah. Also da sind wir wieder bei dieser Unterscheidung, dass es um den Wert in der Sache geht. Und wenn ich mich diesem Wert zuwende und für diesen Wert lebe, dann entsteht daraus der Sinn und vielleicht auch ein persönliches Erfolgserlebnis. Also Sinn und Erfolg würde ich jetzt nicht als das Gleiche sehen, genauso wie Sinn und Glück. Das liegt aber alles beieinander. Und natürlich ist es so, dass wir uns über Erfolg freuen, weil damit ja auch zum Ausdruck gebracht ist, da ist etwas gelungen, da geht etwas auf, da erfährt es eine Resonanz, die wir durch das Erfolgsmoment spüren. Das stärkt den Selbstwert zum Beispiel. Und insofern tut uns Erfolg gut, nährt er uns. Und gleichzeitig ist er gefährlich, wenn wir uns von ihm abhängig machen. Ja, weil dann machen wir uns vom Ausgang der Dinge abhängig. Und das ist immer ein Problem.
Gut, also die Frage, ob etwas erfolgreich ist oder nicht, das ist vielleicht nochmal zurück zu dem, wie bewerte ich das jetzt? Woran merke ich, dass etwas erfolgreich ist? Ist es schlicht und ergreifend das, dass ich mir etwas vorgenommen habe? Jetzt in unserem Fall zum Beispiel könnten wir sagen, wir finden es sinnerfüllt und wir sind zufrieden, dass wir diesen Podcast zusammen machen, weil wir es beide schon mal spannend finden, uns über Themen zu unterhalten. Und wir wissen, mindestens 3-4 Leute hören schon zu. Also das ist okay und wir sind zufrieden damit. Aber wir könnten jetzt definieren, zu sagen, wir wollen so und so viele Hörer haben und dann ist es auch erfolgreich. Und dann sagen wir, okay, abgehakt, das war jetzt erfolgreich, weil es von außen her irgendwie bemessen oder bewertet wurde anhand einer Zahl, eines Ergebnisses. Das braucht es dann schon, oder?
Naja, Es ist wahrscheinlich beides wahr. Also es gibt diese innere Überlegung, die innere subjektive Bewertung des Ereignisses, die nicht zwingend mit der äußeren Bewertung oder einer gesellschaftlichen Bewertung, was ist Erfolg, kongruent sein muss. Und insofern denke ich, ist das so. In unserer Gesellschaft wird Erfolg häufig mit Größe, mit Resonanz, mit Masse, mit Geld, mit Ansehen und so weiter, also sehr hohen Kategorien in Zusammenhang gebracht. Und das ist, glaube ich, ein Irrtum. Das ist, Erfolg kann etwas sehr Bescheidenes sein. Etwas sein, wenn jemand zum Beispiel ein Alkoholproblem hat und sagt, ich trinke nicht mehr und er schafft das, dann ist das vielleicht in äußeren Kategorien unserer Gesellschaft nicht weiter relevant. Aber für diesen Menschen ist das ein unglaublicher Erfolg, dem Suchtdruck zu widerstehen, zum Beispiel nichts mehr zu trinken. So, also deswegen meine ich, man sollte dieses Thema erstmal herausnehmen aus dieser starken gesellschaftlichen Bewertung und Zuschreibung. Wir haben ja in dieser gesellschaftlichen Bewertung noch eine andere Zuschreibung, die heißt, wenn ich erfolgreich bin, bin ich wer? Also da wird das Thema Erfolg und Selbstwert gekoppelt. Mhm. Wenn ich auf den Punkt einmal eingehen darf, das ist insofern spannend und auch schwierig, weil tatsächlich ja im Erfolg immer auch ein Moment des Bemühens liegt. Und Bemühen heißt ja, ich leiste etwas. Ich glaube übrigens, es gehört zu uns Menschen, dass wir etwas leisten wollen. Also Leistung ist nie automatisch was Fremdbestimmtes und Fremdgefordertes, sondern Leistung ist etwas, was wir aus uns selbst heraus erbringen. Zum Beispiel ein kleines Kind möchte sich selber den Löffel zum Mund führen und selbstständig essen können. Und es wäre viel einfacher, der Mutter oder dem Vater es zu überlassen, dass es gefüttert wird, aber das will es gar nicht. Es will selber laufen lernen und können, und es wäre leichter, die Hand der Eltern zu nehmen und sich ein bisschen führen zu lassen. Ja, also das sind ganz einfache Beispiele, die zeigen, dass wir Menschen durchaus bereit sind, etwas leisten zu wollen. Und es gibt einen Psychologen, Mané Sperber heißt der, der hat einmal eine schöne Definition von Glück gebracht. Der hat nämlich gesagt, Glück ist eine Überwindungsprämie. Das heißt, es gibt im Leben Dinge, da sind wir herausgefordert, unsere Befindlichkeiten zu überwinden, also uns anzustrengen, um etwas zu erreichen, was wir ohne diese Anstrengung nicht erreichen könnten. Warum führe ich das aus? Weil ich damit sagen möchte, Leistung ist zunächst etwas Positives, etwas auch aus freiem Willen Gestaltetes. Es ist nichts, wozu wir gezwungen werden. Das sehe ich ja oft, wenn Menschen Sport machen. Wo ich manchmal denke, meine Güte, was schindet dieser Mensch sich? Aber das macht er aus freien Stücken, weil er Freude hat an dieser sportlichen Herausforderung. Und wenn man ihn fragt, ob es anstrengend war, würde er sagen, ja, natürlich war das anstrengend. Ja, das hat was zu tun, dass wir auf der Befindlichkeitsachse durchaus Anstrengung empfinden können, aber auf einer geistigen Ebene die Herausforderung, uns zum Beispiel sportlich zu betätigen und ein Ziel zu erreichen, für uns ein hoher Wert sein kann. So, und deswegen ist auch Leistung zu erbringen selbstwertstärkend. Leistung ist nicht per se ein Problem für den Selbstwert, sondern es stärkt uns in unserem Selbstwert, weil wir einen Bezug finden zu unserem Können. Ja, in der Leistung erfahre ich, was ich kann. Und das trage ich dann als Gewissheit, als Grundgefühl in mir. Und wenn ich einen guten Selbstwert habe, kann ich sagen, ja, das kann ich. Und das hat nichts mit Einbildung zu tun oder dass ich mich über andere Menschen stelle. Und deswegen unterscheiden wir übrigens in der Existenzanalyse den Selbstwert von einem Grundwert. Wir sagen, der Grundwert ist unabhängig von der Leistung. Also die Tatsache, dass wir überhaupt da sind, vor jeder Leistung, macht uns wertvoll. Und in der Selbstwertebene spüre ich das spezifische Können, mein spezifisches Vermögen, was zu mir gehört, in einem bestimmten Radius, der eben mein Radius ist, es zu können. Übrigens, das ist dann wieder die Parallele zu dem Musikbeispiel, dass der eine das Klavier eben so spielen kann und der andere den Flügel so spielen kann. Und man hört dann doch einen Unterschied. Und beide machen von Herzen gerne Musik. Vielleicht sogar sehr gute Musik. Und doch gibt es darin jeweils Unterschiede.
Ja, und es liegt an mir und in mir, das für mich zu bewerten. Und dann kann ich ja auch mal sagen, ja, der andere ist erfolgreicher, aber das ist kein Problem für mich.
Das kann ich nämlich dann, wenn ich mich nicht vergleiche. Mhm. Weil ich zu dem, was mich ausmacht, wer ich bin, eine gute Beziehung habe. Deswegen ist das Thema Erfolg so unglaublich wichtig und bedeutsam im Hinblick auf die Selbstbeziehung. Also Menschen, die in einer guten Beziehung zu sich selbst stehen, die können sich in ihrem Bemühen einerseits anstrengen, vielleicht aber auch sagen, so, jetzt geht's über meine Energie und das bin ich nicht mehr. Und ich bin trotzdem jemand und freue mich, dass ich das in diesem Rahmen kann.
Also es ist eigentlich egal, Christoph, über welches Thema wir sprechen. Wir kommen immer auf diesen Punkt, dass wir uns selber gut kennen müssen, eine gute Beziehung zu uns haben müssen, damit wir so das Leben schaffen. Letztes Mal haben wir über das Alleinsein gesprochen. Da war das auch das, also die Beziehung zu mir, um das auszuhalten. Also immer wieder kommen wir auf das. Das ist schon ganz, ganz was Wesentliches fürs Leben.
Ja, du hast recht. Das finde ich einen sehr interessanten Hinweis jetzt. Wäre mir im Augenblick gar nicht so deutlich gewesen, dass das sich so durch alle Folgen durchzieht, wenn wir hier sprechen. Aber du hast recht. Es ist auch meine tiefe Überzeugung, auch meine therapeutische Überzeugung, dass im Grunde das Gelingen des Lebens zutiefst davon abhängt, in welcher Beziehung ich zu mir selber stehe.
Mhm. Ja, dann kommen wir doch gleich oder bleiben wir bei dem, was ungesund ist, in Bezug auf Erfolg. Also ich würde jetzt mal meinen, ich kenne mich nicht gut, ich habe keine gute Beziehung zu mir, ich kenne meinen Selbstwert und meinen Grundwert vielleicht schon gar nicht und definiere mich über Leistung oder habe das Gefühl, ich muss sehr viel leisten und dann auch entsprechend erfolgreich sein, um jemand zu sein, um anerkannt zu sein, um geliebt zu werden etc. Das ist wahrscheinlich so diese Seite von Erfolg, die uns nicht so glücklich macht.
Genau. Und deswegen hat Leistung im Grunde zwei Gesichter. Das ist das eine Gesicht, habe ich eben schon dargelegt. Das ist dort, wo es um Wertbezogenheit geht. Und wir in der Leistung das ausdrücken und realisieren, für das wir uns engagieren. Und wir nennen das in der Existenzanalyse die Werte, die uns prägen und die uns ziehen. Und dann gibt's das andere Gesicht der Leistung und da kompensiert Leistung etwas. Im Grunde kann man sagen, das ist ein apersonaler Vollzug. Also das heißt, in der Leistung laufen wir vor etwas weg, zum Beispiel vor einer Leere. Und damit wir diese Leere nicht spüren müssen, nicht fühlen müssen, weil sie uns belastet oder weil wir irritiert sind, weil sie uns frustriert, dann ersetzen wir diese Leere durch Leistung. Und dann tun wir irgendwelche Dinge, um wert zu sein oder um etwas zu tun zu haben, um beschäftigt zu sein. Und in Wirklichkeit beruhigen wir nur diese Leere, die sich dadurch aber möglicherweise nicht stillt und beruhigt, sondern immer wieder neu aufflammt. Das kann dann bis hin zu Suchtstörungen gehen, dass im Grunde eher diese Leere mit einem angenehmen Befinden gestillt wird, um auf diese Art und Weise sich gut zu fühlen, aber eben nicht erfüllt zu sein. So, das wäre das eine Gesicht, die Leere. Und ich glaube, das andere problematische Gesicht ist der verunsicherte Selbstwert. Also Menschen mit verunsichertem Selbstwert gehen häufig in die Leistung, um über die Leistung ihren Selbstwert zu stabilisieren. Das heißt, ich kann dann sagen, schau mal her, das habe ich alles geschafft, das habe ich alles erreicht, so viel Geld habe ich verdient, so hoch bin ich die Karriereleiter beruflich gekommen, diese Position habe ich gehabt, ich durfte über Menschen bestimmen oder Menschen sagen, was sie tun sollen und so weiter und so fort. Also Macht ist deshalb auch ein Element, das viel in Verbindung mit verunsichertem Selbstwert genutzt wird, um sich besser zu fühlen. Mhm. Und deswegen haben wir auch als ein Element da drin die Rivalität. Und das ist ja ein Teil unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, dass man in sehr rivalisierender Weise miteinander versucht, also konkurrenzierend klarzukommen in dieser Zeit. Und wir suchen, glaube ich, nach Antworten, anderen Antworten auf diese Umgehensweisen.
Was ich da noch fragen wollte zu diesen beiden Punkten, also dann wird es wahrscheinlich so sein, nehme ich mal an, dass mich dann aber Erfolg nie wirklich zufriedenstellen wird. Also es braucht dann wahrscheinlich immer mehr davon. Also es wird nicht reichen, dann
genau
mit einer Sache erfolgreich zu sein. Es muss noch und noch und noch, weil ich muss ja immer nachfüllen, oder?
Ja, das ist der Punkt, wenn ich quasi immer nur das Loch des Selbstwertes versuche für den Moment zu füllen, aber es nie zu mir nehme, sodass ich am Selbstwert an sich arbeite und diesen Zweifel kläre, den ich mir gegenüber habe. Also reicht das, was ich bin? Darf ich so sein, wie ich bin? Das sind die typischen Selbstwertfragen. Oder auch, gehören wir wirklich zusammen? Aber die hauptsächlichen Fragen sind, darf ich so sein und genügt das, was ich da kann und was ich einbringe und wenn ich so bin, wie ich bin und wer ich bin. Ja, und diese Fragen, die werden, glaube ich, über Leistung versucht zu beruhigen. Und dann habe ich für den Moment den Beifall oder für den Moment das Gefallen. Aber wenn der Zweifel nicht in seiner Grundstruktur geklärt ist, dann bleibt er ja bestehen. Dann ist er ja nur für den Moment beruhigt. Und das ist der Grund, weshalb Menschen nie eine Antwort finden durch ihr Tätigsein, sondern ewig bemüht weitergehen.
Und in die große Krise kommen vor allem wahrscheinlich dann, wenn der Erfolg über den Beruf kommt, was ja vermutlich meistens dann der Fall ist. Und wenn man dann damit aufhören muss, dann steht man vor einem ziemlichen Graben.
Genau. Manche, weil sie dann in den Ruhestand zu gehen haben, obwohl sie gerne weitermachen würden. Manche, weil ihnen gekündigt wird oder die Stelle sowieso nur auf Zeit ihnen zugesprochen wurde. Das hat man ja an hohen Führungspositionen, dass die ja immer nur auf 5 Jahre vergeben werden. Und man dann wieder neu sich bewerben muss oder eben plötzlich draußen ist und schauen muss, wo man neu eine Position bekommt.
Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Ja, das ist eine schwere Frage. Da bin ich jetzt nicht zu sehr in der Empirie drin, um das sagen zu können. Aber vielleicht ist der Stil ein bisschen verschieden. Also Männer sind auf jeden Fall forsch und vorantreibend. Ja. Und ansonsten ist ihnen das Leistungsthema aus einem narzisstischen Modus eigen. Also das heißt, was man festgestellt hat, diese narzisstische Dynamik findet man eher bei Männern als bei Frauen. Bei Frauen dominiert das Hysterische, beziehungsweise man nennt das heute das histrionische Moment etwas mehr. Aber viele Frauen, die in hohen Positionen sind, sagen, sie müssen sehr stark sich diesem Leistungsmoment, wie es von Männern gelebt wird, anpassen oder es auch in ähnlicher Weise schaffen, sich durchzusetzen, um dort ernst genommen zu werden. Und sie sagen das dann oft sehr kritisch und sagen, das will ich nicht zwingend, ja, das bin ich eigentlich gar nicht. Und ich glaube, deswegen diskutiert man heute häufig diese ganzen Themen aus einer personalen Sichtweise, weil gespürt wird, dass da was Psychodynamisches drin ist, das nicht stimmt. Aus einer personalen Sichtweise diskutiert man das als Führen auf Augenhöhe. Ja, also das ist, finde ich, eine interessante Bewegung gerade. Wie kann man sich auf Augenhöhe begegnen? Also wir würden das als eine personale Begegnung, als einen Dialog beschreiben und darin trotzdem in unterschiedlichen Hierarchien sich verhalten. Also ich halte das für einen Irrtum, zu meinen Augenhöhe zwingend zur Folge, Hierarchie abzuschaffen. Und das hat für mich auch damit zu tun, dass Hierarchie lediglich Ausdruck von Zuständigkeit ist. Zum Beispiel unterschiedlicher Verantwortungsbereiche, wenn wir es jetzt auf die Wirtschaft und das Unternehmen beziehen. Aber wir können es auch vielleicht auf die Begabungen und Fertigkeiten beziehen, dann haben wir eben unterschiedliche, zum Beispiel musische Begabung und der eine kann das Instrument deshalb noch toller spielen als wer anders Und das gilt es, glaube ich, auch anzuerkennen, dass es hier ein hierarchisches Gefälle gibt. Ja, dass der eine das noch tiefer verstanden hat und noch besser ausdrücken kann, als es ein anderer sagen kann. Aber das heißt nicht, dass wir uns in gleicher Weise von Person zu Person begegnen und dass diese Begegnung auf Augenhöhe stattfindet. Und so suchen wir, glaube ich, heute, wie das einerseits möglich ist, Verantwortung wahrzunehmen, Leistung zeigen zu können und trotzdem auf Augenhöhe zu bleiben.
Sind wir ganz schön weit gekommen schon. Also, du hast ja, glaube ich, auch recht viel Erfahrung da drin, Firmen zu beraten und zu begleiten, auch in all diesen Fragen, oder?
Ja, das ist ein Klassiker, diese Frage. Und sie liegt ja deshalb nah bei unserem Thema Erfolg, weil Erfolg ja häufig mit der Hierarchie in Verbindung gebracht wird, auf welcher Ebene habe ich es geschafft anzukommen. Also wie hoch bin ich da gestiegen? Das sind wieder diese, glaube ich, eher gesellschaftlichen Bewertungen, dass der Wert eines Menschen darin bemessen wird, was er geleistet hat. Das ist natürlich auch, hat ein langes Denken in unserer Kultur. Da kommt die ganze protestantische Ethik mit hinein, die an dieser Stelle eine Bedeutung hat und so weiter. Also ich glaube, das hat eine lange, lange Geschichte, dieses ganze Leistungsthema. Und heute, glaube ich, bekommt man ein Gespür für die Fragen, wie kann man auf anderer Ebene sich begegnen. Jetzt würden wir aber abschweifen, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Krieg nachdenken, der gerade durch Russland in der Ukraine stattfindet. Dann merken wir, wie dort im Grunde Macht eingesetzt wird, um sich etwas einzuverleiben und zu bekommen, und man auf diese Weise versucht, erfolgreich zu sein. Und das konterkariert diese ganzen Bemühungen des Dialogischen, also der Begegnung auf Augenhöhe. Und ich glaube, das sind die beiden großen Konzepte, die heute aufeinander prallen und treffen. Wie gelingt es auch in einer Gesellschaft, zum Beispiel wir jetzt hier, wie gelingt es, die unterschiedlichen Interessenslagen auf Augenhöhe miteinander auszutragen und nicht durch Machtausübung?
Gut, wenn wir jetzt schon mitten in der Firmen- und Unternehmensberatung sind, Christoph, glaube ich, passt das Thema Burnout hier auch noch gut rein, vielleicht auch Bore-out, also du hast ja auch schon gesagt, Erfolg ist was Gutes und Leistung auch braucht der Mensch. Das heißt, zu wenig davon ist dann auch wieder nicht gut. Aber starten wir beim Burnout. Was ist dann das jetzt in Bezug auf den Erfolg?
Und auf die Leistung, ne? Also ja, ich glaube, ein Burnout, also ist ja maßgeblich in unserem allgemeinen gesellschaftlichen Verständnis davon geprägt, dass jemand zu viel gearbeitet hat, dass er ausgebrannt ist bei dem, was er tut. Und die Frage ist, wie kann es quasi, wenn wir engagierte Menschen sind, zu einem Ausbrennen kommen? Weil nach existenzanalytischer Lesart würden wir sagen, dort, wo wir uns für einen Wert engagieren, können wir eigentlich nie ausbrennen, weil wir bekommen Erfülltsein zurück. Vielleicht kann es dann schwierig werden, wenn wir zu viel tun von dem, was wir wollen, und dann irgendwann in eine Überforderung des zu viel hineingeraten. Aber in der Regel wird Burnout eigentlich eher aus existenzieller Sicht mit etwas anderem in Verbindung gebracht, nämlich dass wir uns engagieren für etwas, das uns nicht wertvoll ist. Also wir haben den persönlichen Wertbezug zu dem, was wir tun, verloren. Wir erleben es dann als sinnlos. Warum tue ich das? Und wir können den Punkt nicht finden, wo wir aufhören oder aussteigen aus dem, vielleicht auch, weil wir manchmal meinen, wir müssten das eben tun, oder auch, weil wir angehalten werden, es tun zu sollen. Ich glaube, wir leben gerade in einer extrem verdichteten Zeit. Das ist für mich ein wesentlicher Unterschied zu früher, dass Leistung ein hohes Erfordernis unserer Gesellschaft ist. Alles muss maximales Ergebnis bringen. Und das führt dazu, dass bestimmte Spielräume, die es früher gab, wo man einfach auch mal sinnieren konnte, wo man etwas langsamer machen konnte, wo es alles nicht in dieser Schnelligkeit erwartet wurde zu erledigen, wo das heute so gar nicht mehr geht, dass also sofort eine Antwort verlangt wird und erwartet wird und Ergebnisse maximale Qualität haben sollen und so weiter. Und ich glaube, da ist der Mensch inzwischen ausgepresst wie eine Zitrone, die keinen Saft mehr hat. Und da geht es dann nicht mehr. Und damit quasi stimmen wir uns im Hinblick auf unser Maß und unsere Möglichkeiten im Tun nicht mehr ab. Und vielen Menschen fällt es dann schwer, Nein zu sagen, sich abzugrenzen oder einen bestimmten Rahmen zu benennen, in dem sie das gut tun können. Und deswegen wird daraus leider dann in der Therapie häufig ein Prinzip gemacht, du musst Nein sagen lernen, aber es geht nicht um prinzipielles Nein sagen, sondern es geht darum, im Grunde Maß zu halten mit dem, was ich tue, wie ich es tue, wie meine Kräfte sind, wie mein Vermögen ist darin und natürlich auch den persönlichen Sinngehalt dessen zu prüfen, also stimmt das eigentlich für mich, mag ich das und ist das wirklich meins, das sind alles Fragen. Die müssten Menschen sich stärker stellen, um nicht ins Burnout zu rutschen.
Und vielleicht sich die Frage stellen, habe ich für mich Erfolg richtig definiert, also für mich richtig? Also habe ich mir die Latte vielleicht auch zu hoch gelegt, um irgendetwas zu erreichen? Oder die Firma hat halt so eine Definition von, wir sind dann erfolgreich, wenn, und legen sich dadurch aber vielleicht selber irgendwie quasi ein Ei, weil sich das nicht ausgeht und alle überfordert sind, dann muss man vielleicht auch zurückschrauben und sagen, wir erleben auch schon was anderes als erfolgreich.
Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das Selbstverständnis, zum Beispiel auch von Führungskräften, heißt ja, ich bin unendlich belastbar, ich bin maximal herauszufordern. Ich kann das alles und wenn ich es nicht kann, dann ist das eher ein Makel und nicht etwas, das man auch eingestehen kann und so weiter. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich Führungskräftetrainings mache, als Selbstverständnisse, die Menschen in bestimmten Positionen mitbringen. Ja, das heißt, diese Unersetzbarkeit oder dass man überhaupt dort nur ist, weil man zu den Besten gehört und so weiter. Und ich denke, ja, warum darf man nicht auch eine vernünftige, befriedigende Arbeit tun oder eine Arbeit in befriedigendem Maße tun? Ja, ich halte das für nicht menschliche Maßstäbe, alles immer nur aus dem Maximum heraus zu definieren. Ich glaube, das konterkariert sich gerade selbst und deswegen geben ja junge Menschen heute sehr stark eine Antwort und sagen, sie nennen das dann Work-Life-Balance. Ich mag diesen Begriff jetzt nicht, weil das zwischen Leben und Arbeiten immer eine Konkurrenz herstellt, weil ich glaube, Arbeit ist auch ein Teil des Lebens und insofern ist das alles Leben. Aber es geht darum, in dem, was ich tue, authentisch zu sein, gut zu spüren, ist das meins, will ich das wirklich und so weiter. Ja. Mhm. Und diese Sinnfrage, die wird glücklicherweise heute von vielen immer mehr gestellt.
Ja, das meinte ich. Also man könnte ja auch sagen, ich bin ein erfolgreicher Chef, wenn ich eine gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen habe und nicht erst dann, wenn die und die Zahlen erreicht sind. Natürlich gehört das in gewissem Maße dazu, weil wenn alles ein Minus wird finanziell, klar geht das nicht. Aber ich kann auch andere Maßstäbe finden, um mich als erfolgreich zu erleben. Also tatsächlich, und es mir nicht nur einzureden, sondern auch zu sagen, oder ich habe erfolgreich gearbeitet, wenn meine Arbeits-Freizeits-Balance, ist vielleicht besser als Work-Life, wenn es gut funktioniert.
Genau. Ja, ich kann dem ganz zustimmen, was du sagst. Und ich finde, damit sagst du auch, dass Erfolg nicht nur reduktionistisch durch einige wesentliche Merkmale definiert ist, also zum Beispiel ökonomischen Erfolg, ja, oder Umsatzsteigerung als Erfolg zu sehen und alles andere wird dem untergeordnet oder hat gar keine Bedeutung. Und du hast ja gerade mit dem, was du beschrieben hast, das Phänomen Erfolg noch in ganz andere Bezugsgrößen gestellt. Ich glaube, das ist heute die Sichtweise vieler junger Leute, für sich ihr Leben und die Arbeit aus diesem Reduktionismus auszusteigen und zu sagen, Leben ist für mich mehr als in dieser bestimmten Idee quasi zu arbeiten. Es ist ja furchtbar, wenn auf dem Grabstein steht, nur Arbeit war sein Leben. Ja, und insofern glaube ich, wir ringen alle darum, was ist es mehr. Frankl hat das extrem kritisiert, er hat das einen Reduktionismus genannt. Und das wäre ja wenn der Mensch nur von seiner Leistung her und dort, jetzt kann man das sogar steigern, von einem bestimmten Niveau an Leistung her seine Würde erhält oder seine Geltung erhält, leben zu dürfen und so weiter. Das ist furchtbar. Und das ist eben ein Reduktionismus. Und deswegen muss Leistung und Erfolg immer von der Sinnidee eingebettet sein. Und das ist mehr als zum Beispiel Ökonomie.
Man kann das Wort ja auch auf aller Ebenen mit hineinnehmen. Also zum Beispiel, ich kann ja auch sagen, ich bin erfolgreich in meiner Freizeitgestaltung und im Nichtstun. Ich habe es heute gut geschafft, eine Stunde nichts zu tun. Und das habe ich mir vorgenommen, weil mir das schwerfällt zum Beispiel. Also war ich in dem Punkt erfolgreich, oder? Darf ich ja auch so machen, oder?
Finde ich gut, finde ich sehr gut, ja. So kann vielleicht sogar ein Misserfolg für einen Menschen ein Erfolg sein. Mhm. Ja, aber nur, wenn er dem etwas Sinnstiftendes abgewinnt. Ja, und insofern muss ein Misserfolg nicht zwingend Sinnlosigkeit bedeuten.
Ist ja auch manchmal das, was man übt, zu sagen, oder? Ich habe mich immer definiert durch, dass ich immer alles richtig, richtig mache und im Perfektionismus, und dann schreibe ich mal ein E-Mail und mache einen Fehler rein. Mhm. halt ich's aus, zum Beispiel, ne?
Ja, ja. Aber man kann natürlich auch sehr erfolgreich sein und zum Beispiel sich komplett leer fühlen. Ja, an dem Beispiel zeigt sich das auch, dass diese Ebene von Erfolg oder Misserfolg im Grunde auf einer anderen Ebene liegt als die Ebene von Erfüllung und Nichterfüllung. Und nicht zwingend erfüllt es uns, wenn wir viel Erfolg gehabt haben. Mhm. Und ich kenne Menschen, die diesen Erfolg, wie wir ihn gesellschaftlich zum Teil so bewerten, an den Nagel hängen und dann hohe Positionen bekleidet haben und gesagt haben, ich habe das aufgehört und jetzt mache ich was ganz anderes und das wollte ich immer schon tun. Ja.
Womit wir wieder bei dem Thema wären, dass es darum geht, meine eigenen Werte zu finden, zu leben und dann für mich zu definieren. In aller Freiheit, was Erfolg ist und was nicht für mich in meinem Leben. Ne?
Ja, und diese Werte, daran liegt mir ja immer, ist einerseits etwas, was ich finde, weil es für mich wichtig ist, aber gleichzeitig ist der Wert auch immer etwas, was ich vorfinde. Insofern habe ich nicht nur subjektivistisch ihn so zu formen, wie es für mich halt so gerade in den Kram passt, sondern ich habe ihm auch gerecht zu werden. Also dieser Wert ist dann auch eine Aufgabe für mich, der ich mich dann zu stellen habe. Also diese Herausforderung, glaube ich, der muss ich mich stellen. Mhm. Und beim Erfolg haben wir gesehen, kommt dann noch dieses Moment dazu, dass es plötzlich in Resonanz kommt, vielleicht für andere oder für eine Sache, die es voranbringt und dadurch auf einmal was Tolles nach sich zieht.
Ja, also es geht schon darum, das hast du, glaube ich, ganz am Anfang auch schon gesagt, vielleicht nochmal jetzt klar, es geht schon darum, sich auch herauszufordern und dann nicht einfach nur zu sagen, okay, jetzt habe ich irgendwas nicht erreicht, jetzt schraube ich halt einfach alles wieder runter und sage, ah, super, war trotzdem erfolgreich, also um das geht es nicht, es sich ständig so zu richten, damit irgendwie das Gefühl entsteht, ich war erfolgreich, passt schon alles, sondern seinen Werten an sich selbst auch gerecht zu werden, bedeutet schon auch, dass ich mich dafür anstrengen und herausfordern lassen muss und so weiter.
Und es gibt ja Menschen, die das in besonderer Weise tun, also die dann mit großer Hingabe und großem Eifer und ganz, ganz großem Einsatz das tun, was sie als ihre Berufung erleben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Hochleistungssport denke, wenn ich an Kunst und Künstler denke, wenn ich an Musiker denke und so weiter, dann sind das ja Leute, die brennen für ihre Berufung. Und ja, als Außenstehende würde man vielleicht sogar sagen, sie schinden sich. Ja, und vielleicht empfinden sie es selber zum Teil auch so, dass sie merken, meine Güte, was quäle ich mich da ab? Aber die Sache ist ihnen so wichtig und so bedeutsam, dass sie im Grunde bereit sind, sich dieser Leistungsherausforderung zu stellen. Ja, und da halte ich es für so zentral, dass diese Leistungsherausforderung wirklich mit einem persönlichen Werterleben einhergeht. Also es ist für mich bedeutsam, um dieser Sache willen zu schauen, was geht da noch, was kann ich noch, wie kann ich auch mich fordern, sodass dieses noch besser gelingt. Ist auch ganz interessant, das Thema Erfolg ist angefragt worden von Simon Nussbaumer, der im Olympiazentrum Vorarlberg arbeitet, und er hatte mich kürzlich auch zu einem Vortrag eingeladen, und wir haben das deshalb jetzt hier aufgenommen, weil das so ein zentrales Thema auch im Hochleistungssport ist. Und da haben wir auch ein bisschen dieses Schwierige, wie fördert es den Menschen in seinem Selbstwerterleben und in seiner Herausforderung, Leistung zu erbringen, weil es aus einer personalen Ebene der Leistungserbringung kommt. Ja, also es ist mein freier Akt, diese Leistung bringen zu wollen. Und wo ist die Spur schon vielleicht falsch gestellt oder stellt sie sich im Laufe dieser Tätigkeiten dann falsch, nämlich dass wir anfangen, uns zu vergleichen, dass wir unseren Wert an der Leistung und an dem Erfolg bemessen und festmachen und dann auf einmal verbissen werden. Und die gleiche Leistung ist dann auf einmal ein apersonales, psychodynamisches Geschehen. Ja, und das liegt ganz nah beieinander und das kann man oft gar nicht so schnell auf den ersten Blick unterscheiden, wo es dahin gehört. Mhm.
Beim Sport ist es ja auch extra schwierig, weil da geht es ja tatsächlich ums Vergleichen. Also am Ende gibt es nur erster, zweiter, dritter Platz und da muss ich mich ja auch irgendwie vergleichen. Also ich denke mir, dass ich schaue zum Beispiel sehr gerne Skirennen und ich habe es mir schon so oft gedacht, ich bewundere diese Fahrer und Fahrerinnen, die das jahrelang machen und immer nur so in den Plätzen von 20 und 40 herum sind und es trotzdem immer und immer wieder tun, Jahr für Jahr. Das sind ja dann auch nicht die, die groß verdienen damit. Das finde ich großartig und zugleich jubel ich auch mit denen, die vorne sind. Also das Vergleichen gehört ja dann doch auch irgendwie dazu und das motiviert dann auch weiterzumachen. Also im Sport ist das vielleicht schon auch nochmal speziell.
Ja, das ist wirklich so. Das heißt, jetzt sind wir wieder auch beim Thema Hierarchie. Also wenn das einen ersten Platz gibt und einen 20. Platz gibt, dann ist das schon eine entsprechende hierarchische Ordnung. Aber es ist keine Hierarchie, was die Personalität, also die Person betrifft. Alle bleiben ein Mensch, alle sind auf Augenhöhe und der eine kann das ein bisschen besser als der andere oder hat auch das Glück gehabt, an dem Tag den besseren Wind erwischt zu haben, mit dieser Abfahrt etwas besser zurechtgekommen zu sein als ein anderer. All das gehört dazu. Und deswegen, glaube ich, ist das ein schönes Beispiel, dass nicht am Schluss das Erreichen des Ziels der Motor sein darf, weshalb ich es tue, sondern die Begeisterung für den Sport und die Begeisterung, mich darin fordern zu wollen. Und vielleicht auch zu schauen, was kann ich mir abbringen, bis wohin kann ich kommen. Und das als persönliche Lebensherausforderung zu nehmen, mit der ich mir nichts beweise, sondern an der ich wachse und versuche, mich zu entdecken. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass Menschen dann nicht verbittert sind, wenn sie einmal zum Beispiel diese Laufbahn beenden, weil sie in dem Segment nicht mehr mitspielen können oder nicht mehr ihren Sport mit ausüben können. Und diejenigen, die im Grunde das als puren Verlust von Lebenszeit erkennen und dann sehr verzweifelt sind, was sie dem alles untergeordnet haben. Also alles hat einen Preis, der Preis ist sehr hoch dafür und er kann, glaube ich, nur bezahlt werden, wenn der authentische Einsatz für diese Sache stimmt und er nicht im Dienste von anderen Themen steht. Also Lehre und Selbstwertzweifel, wie wir es vorhin beschrieben haben.
Ja, gut, also Begeisterung kann man uns beiden, glaube ich, nachsagen, weil man muss auch immer streng sein mit der Uhrzeit und dann immer stoppen, was gar nicht so leicht fällt, finde ich, ist auch wieder zu beenden, unser Gespräch. Ich hoffe, dass auch der Simon zufrieden ist. Wenn er uns ein E-Mail schreibt, dann würde ich sagen, wir waren erfolgreich heute und sonst waren wir einfach mit Begeisterung dabei. Jetzt nochmal rückblickend oder nochmal an den Anfang zu kommen, Christoph, nach all dem, was ich gehört habe, würde ich dabei bleiben. Ich attestiere dir ein erfolgreiches Leben bisher. Ja?
Dankeschön, freut mich sehr. Danke dir für diese tollen Fragen und auch deine ganzen Weiterführungen und dort, wo du das alles nochmal deutlicher machen kannst und lebensnäher machen kannst, als ich es manchmal im Grundsätzlichen ausdrücke.
Ach, naja. Vielleicht ergänzen wir uns ja ganz gut, Christoph.
Ja.
Also, wie ihr bemerkt habt, liebe Hörer und Hörerinnen, wir nehmen sehr gerne eure Ideen und Fragen auf oder Themenvorschläge. Bitte gerne Bescheid geben, entweder persönlich, wenn ihr den einen oder die andere von uns mal wo trefft, aber wir sind auch per E-Mail erreichbar. Und wir haben eine neue E-Mail-Adresse, die ich jetzt gerade nicht weiß. Christoph?
Sie heißt post@fragen-des-menschseins.de.
Genau.
post@fragen-des-menschseins.de. Wir freuen uns über Rückmeldung.
Genau, die E-Mail-Adresse findet man dann einfach auch bei den Infos zur heutigen Folge. Vielen Dank, Christoph. Es war wieder mal sehr spannend und ich freue mich auf das nächste Monat und das nächste Thema.
Danke dir, Veronika. Tschüss.
Tschüss.
Fragen des Menschseins.